NDR Info. Das Forum.
Jedes Leben ist wertvoll. Und deshalb müssen wir versuchen, Menschen zu helfen beim Sterben. Die mögen ihren Kopf verloren haben, aber nicht ihr Herz und nicht ihr Gefühl.
Unverkennbar Franz Müntefering, der SPD-Politiker, in einem Streitgespräch Anfang vorigen Jahres. Anlass waren Diskussionen zum Thema Sterbehilfe, die inzwischen auch die parlamentarische Ebene erreicht haben. Der Bundestag wird voraussichtlich in diesem Jahr eine Entscheidung dazu treffen. Keine leichte Entscheidung, denn dieses Thema hat einen schwierigen historischen Hintergrund, nicht nur wegen der Euthanasiemorde der Hitlerzeit, sondern weil hier alte kulturelle Tabus berührt werden. Über das eigene Lebensende selbst bestimmen zu wollen, das galt in fast allen Kulturen als unzulässig, als menschliche Anmaßung, während es heute vielen als eine Art Recht erscheint. Mehr dazu gegen Ende der Sendung. Und damit willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem berichten wir aus Norwegen. Dort wurde jetzt das sogenannte Landesverräterarchiv geöffnet, in dem jeder Norweger nachschauen kann, ob seine Vorfahren während der Nazizeit für die deutschen Besatzer gearbeitet haben. Wir berichten über einen dramatischen Todesfall in den 80er Jahren am damaligen Eisernen Vorhang, verbunden mit der Frage, inwieweit Verantwortliche heute noch zur Rechenschaft gezogen werden können. Und zuerst greifen wir mal tief in die Geschichte, aber mit durchaus aktuellen Bezügen. Die Briten feiern zurzeit ein uraltes Schriftstück, 800 Jahre Magna Carta. Sie gilt ja vielen als Urdokument der Demokratie, weil hier ein Herrscher seinen Bürgern Zugeständnisse machen musste. Und das nicht nur unverbindlich mündlich, sondern auf einem schönen Stück Schafshaut festgehalten. Ist also wirklich Großbritannien das Mutterland der Demokratie, als das es sich gerne sieht? Stefanie Pieper über die Magna Carta und ihre Fernwirkungen bis in die Gegenwart.
Wir schreiben den 15. Juni 1215. An diesem Sommertag treffen in Runnymede, einer Themse Aue, der englische König John und die Abgesandten der Freiherren aufeinander. Der Ort liegt auf halbem Weg zwischen Windsor Castle, wo John residiert, und Staines, wo sich die Barons versammelt haben. Die Krone und die Edelmänner liegen damals schon seit langem im Clinch, erklärt Heather Rowland, Bibliothekarin bei der Londoner Antiquarischen Gesellschaft.
He was not a good king. Basically,
John war kein guter Mann. Manche sagen sogar ein schlechter König. Er war besessen davon, den Norden Frankreichs zurückzuerobern. Für seine Kriegskasse brauchte er viel Geld und deshalb besteuerte er die Freiherren kräftig. John meinte, er könne sich alles erlauben und stehe über dem Gesetz.
Um einen Bürgerkrieg zu verhindern, sieht sich John schließlich gezwungen, in Runnymede sein königliches Siegel unter ein Dokument zu setzen, das eigentlich ein Friedensvertrag ist. Zugleich garantiert diese Charta aber zum ersten Mal in England den Untertanen einen Katalog von Grundrechten.
It asserts a fundamental principle, which is that the ruler is subject to the law.
Der neue, geradezu revolutionäre Grundsatz lautet: Auch der Herrscher ist dem Recht unterworfen, sagt David Carpenter, Professor für mittelalterliche Geschichte am King's College London. 63 Kapitel, 3550 Wörter, verfasst in Latein, geschrieben auf einer einzigen Seite aus Schafshaut. Das ist Magna Carta.
Bedeutend ist dieses Dokument, weil es so detailreich ist und weil nur dieses Dokument später weltberühmt wird. Die Vorläufer hatten eben nicht dieselbe Wirkung.
Die Prinzipien klingen modern. Jeder hat das Recht auf einen fairen Prozess. Niemand kann ohne ein Urteil ins Gefängnis geworfen werden und keiner kann besteuert werden, ohne repräsentiert zu sein. Diesen Schutz genießen im Feudalsystem des 13. Jahrhunderts jedoch keineswegs alle Engländer, sondern nur die Adligen.
It's granted to all free.
Die garantierten Rechte galten nur für die Freemen. Wer nicht frei war, hatte auch nichts davon. Und damals war mehr als die Hälfte der Bevölkerung eben unfrei. Die Bauern als unterste Klasse waren also nicht beschützt durch Magna Carta.
Von der es übrigens nicht den einen Originaltext gibt, nicht die Magna Carta, sondern lediglich Versionen des ursprünglichen Dokuments. Wenn die Briten 800 Jahre danach nicht so ganz genau wissen, was Magna Carta eigentlich auf Englisch heißt, brauchen Sie sich nicht zu grämen. Denn auch Premierminister David Cameron muss bei dieser Frage in einer amerikanischen Talkshow passen.
And the literal translation is was what? You have Magna.
Again, you're testing me.
Boy, it'd be good if you knew this.
Yeah, well, it would be.
David Letterman belehrt ihn, Magna Carta steht für Great Charter, die große Charta. Sie wird zunächst ins Französische, später auch ins Englische übersetzt, gerät dann aber lange in Vergessenheit. Erst im englischen Bürgerkrieg Mitte des 17. Jahrhunderts erinnern sich die Gegner von König Charles I. an Magna Carta. Das Parlament bringt den Herrscher vor Gericht, das ihn zum Tode verurteilt.
He was finally put on trial here. Sentenced to death, the only English king ever to have been put on trial as a king.
Auch das undenkbar ohne Magna Carta, dass einem König während seiner Regentschaft der Prozess gemacht wird, sagt Liz Rubenstein, die durch die Houses of Parliament führt. Die Saat der Demokratie ist gesät und der weltweite Siegeszug der Magna Carta nicht mehr aufzuhalten. Sie wird zu einem Mythos, einer Ikone, einem Symbol, weit über ihren Gehalt hinaus und von nachfolgenden Generationen einfach neu interpretiert, sagt Julian Harrison, Kurator der British Library.
Over the centuries, Magna Carta has been reinterpreted by successive generations.
Magna Carta dient vielen als Projektionsfläche. Ob die britische Bill of Rights von 1689, die französische Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte 100 Jahre danach oder die allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948. Die jeweiligen Initiatoren berufen sich auf Magna Carta. Auch die Gründungsväter der Vereinigten Staaten von Amerika, so Heather Rowland.
It became more and more important, particularly in the United States, where it was taken over and became enshrined in the American Constitution.
Noch bis in das 20. Jahrhundert hinein reicht der Impetus von Magna Carta. Mahatma Gandhi orientiert sich an ihren Prinzipien, als er Indien 1947 in die Unabhängigkeit führt. Der südafrikanische Freiheitskämpfer Nelson Mandela zitiert 1964 im Prozess gegen ihn aus der Charta. Und in Großbritannien selbst fragen manche, ob Ex-Premierminister Tony Blair gegen die Prinzipien der Magna Carta verstößt, wenn er im Antiterrorkampf den Bewegungsradius von Terrorverdächtigen einschränkt. Bis heute leben die Briten nämlich verfassungslos auf ihrer Insel. Eine Ironie der Geschichte, findet Rowland.
Es ist schon merkwürdig, dass dieses englische Dokument eingeflossen ist in Verfassungen auf aller Welt oder diese zumindest beeinflusst hat, von den USA bis Tonga, dass wir selbst aber immer noch keine geschriebene Verfassung haben.
Ein Zustand, an dem sich jedoch bald etwas ändern könnte, auch wenn die vor einiger Zeit kursierende Idee eines britischen Verfassungskonvents ad acta gelegt scheint. Aber das Staatsgebilde namens Vereinigtes Königreich, bestehend aus den vier Nationen England, Schottland, Wales und Nordirland, wirkt zunehmend fragil, vor allem wegen des schottischen Strebens nach Unabhängigkeit. Und so kündigte Königin Elisabeth II. In ihrer jüngsten Thronrede an:
Meine Regierung wird ein Gesetz vorlegen für eine starke und dauerhafte verfassungsmäßige Regelung, um Schottland und Wales weitgehende Autonomie zu gewähren.
Wie schwierig dies wird, könnte die Regierung von den Studierenden der London School of Economics erfahren. Dort gibt es zum 800. Jubiläum von Magna Carta das Projekt Constitution UK. Und die jungen Politologen stellen fest, dass es eine Herausforderung ist, in einfachen Worten klar zu umreißen, welche Rechte in einer Demokratie des 21. Jahrhunderts besonders schützenswert sind und was eine Verfassung überfrachtet. Welcome to the Magnum Opus, the Magna Carta. Magna Carta ist derweil in der Populärkultur angekommen. Der US-Rapper Jay-Z hat nämlich eines seiner Alben Magna Carta Holy Grail betitelt. Ein weiterer Beleg dafür, dass dieses Dokument aus dem Jahr 1215 bis heute Kultstatus hat.
Die Magna Carta, uralt und ziemlich jung, das war Stephanie Pieper mit einem beherzten Ritt durch die Jahrhunderte vom Jahr 1215 bis 2015. In der Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Schon sehr früh im Zweiten Weltkrieg, schon im April 1940, hat die deutsche Wehrmacht Norwegen besetzt. Entsprechend lang, 5 Jahre lang, dauerte die deutsche Besatzung. Anfangs unter einem deutschen Reichskommissar namens Terboven, dann unter einem Norweger, Vidkun Quisling. Dessen Name wurde schon bald zum Inbegriff des Kollaborateurs. Aber Quisling war nicht der Einzige, der sich den Deutschen bereitwillig zur Verfügung stellte, denn auch in Norwegen gab es eine faschistische Bewegung, ein Thema, das manche Norweger bis heute beschäftigt. Jetzt, seit Jahresbeginn, können alle Bürger des Landes die Akten aus der Besatzungszeit einsehen.
Landesverräterarchiv. Der Name, mit dem die Norweger jenen Teil ihres Staatsarchivs bezeichnen, in dem die Gerichtsakten von Mitläufern, Kollaborateuren oder auch Kriegsverbrechern aus dem Zweiten Weltkrieg verwahrt werden, ist hart und eindeutig. Archivar Leif Tingsruth öffnet einen der orangefarbenen Archivschränke. Auf 1200 Regalmetern sind die Akten verwahrt. 100.000 Mappen über die Prozesse gegen 90.000 Einzelpersonen und Firmen. In einem Fall sind es nur ein, zwei Blätter, in einem anderen Fall sind es mehrere Kartons, die 2, 3 Regalmeter einnehmen.
Der ordnet, so dass wir haben Politikkammer für Politikkammer, so wir starten mit Oslo.
Das Archiv ist regional geordnet nach Polizeikammern, wie die Norweger sagen. Schon bisher durften die Akten von engsten Familienmitgliedern der Betroffenen eingesehen werden und von Forschern, die allerdings keine Namen veröffentlichen durften. Erst seit Jahresbeginn ist das Archiv für alle offen. Und viele nehmen die Gelegenheit zur Akteneinsicht wahr. Die meisten, die anfragen, sind direkte Nachkommen. Sie möchten wissen, was ihr Vater oder Großvater eigentlich getan hat. Und viele sind erleichtert, wenn sie sehen, dass es eher eine Kleinigkeit war. Aber es gibt auch viele, die sehr erschüttert sind. Gleich im Januar, als das Archiv geöffnet wurde, kamen 2000 Anfragen. Mittlerweile sind es mehr als 3.500. Einer von denen, die sich auf die Suche gemacht haben, ist Morten. So nennt er sich. Seinen richtigen Namen möchte er nicht nennen. Er hat sich an das Archiv gewandt, weil in seiner Familie ab und zu erwähnt wurde, dass der Großvater International Samling der norwegischen Nazi-Partei war. Es waren aber nur Gesprächsfetzen, die er hörte, und spärliche Informationen. In gewisser Weise haben wir in Norwegen fast vergessen, dass viele Mitglieder der National Samling waren. Es wurde später nicht viel darüber geredet. Nun sitzt er im Lesesaal des Archivs, liest die Dokumente, die die Archivare für ihn herausgesucht haben, fotografiert sie mit dem Smartphone, um sie später genauer studieren und mit Familienmitgliedern diskutieren zu können. Sie lebten damals in einer ganz anderen Gesellschaft und ich möchte gerne die Gründe für ihre Entscheidungen kennen. Die Norweger erlebten das Ende der nationalsozialistischen Herrschaft in ihrem Land am 7. Mai 1945 als eine Befreiung. Mit der Verurteilung und Hinrichtung des norwegischen Naziführers Quisling im Oktober 1945 galt dieses Kapitel ihrer Geschichte vielen Norwegern als abgeschlossen. Die nun zugänglichen Gerichtsakten rufen in Erinnerung, dass tausende Norweger die nationalsozialistischen deutschen Besatzer unterstützt haben. Zum Teil erzwungen, viele aber auch freiwillig. Manche hofften so, die Interessen Norwegens am besten wahren zu können, andere aber haben gegen die eigenen Landsleute mit den Deutschen kollaboriert, als Spione gearbeitet oder sich an Gewaltverbrechen beteiligt. Die Historikerin Hilde Gunslottemo forscht im Auftrag zweier Gemeinden im Landesverräterarchiv. Das Material liefert ein recht nuanciertes und verdichtetes Bild der Besatzungszeit, denn man findet neben den Gerichtsurteilen auch sehr viel Hintergrundmaterial wie Notizen, Briefe, Zeugenaussagen, solche Dinge. Und das führt zu einem guten Bild von einzelnen Personen, aber auch von einer Gesellschaft, zum Beispiel einer Kommune. Wegen des sensiblen Inhalts und mit Rücksicht auf noch lebende Betroffene war die in Norwegen übliche Sperrfrist von 60 Jahren für personenbezogene Akten im Falle des Landesverräterarchivs um 10 Jahre verlängert worden. Da es in den letzten beiden Jahren aber immer mehr Veröffentlichungen zum Thema Landesverrat auf der Basis von alten Zeitungsartikeln gab, habe man sich entschlossen, die Schutzfrist nicht weiter zu verlängern, sondern das Archiv der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, erläutert Archivar Leif Tingsruth. Das Archiv soll vollständige Informationen gewährleisten, denn die Wiedergabe eines Rechtsfalls in der Zeitung war nicht immer ganz ausgewogen, besonders nicht in einer so aufgeheizten Zeit wie während der Rechtsprozesse nach dem Krieg.
Ulrike Bosse über die Öffnung des sogenannten Landesverräterarchivs in Norwegen. Und jetzt ein Sprung in die Nachkriegsjahrzehnte, in die Zeit des Kalten Krieges und der Ost-West-Spaltung, die ja erst vor 25 Jahren zu Ende ging. Bis in die 80er Jahre jedenfalls ging eine tödliche Grenze mitten durch Europa, am deutlichsten sichtbar an der Berliner Mauer, aber auch an anderen Stellen, etwa zwischen der CSSR und Österreich, sind Menschen an dieser Grenze gestorben. Eine Initiative versucht jetzt, doch noch Verantwortliche dafür zur Rechenschaft zu ziehen.
Ende Mai der Platz vor dem Europäischen Parlament in Brüssel, benannt nach der Gewerkschaft Solidarność. Mit einem Trompetensolo beginnt eine kleine Zeremonie. Zwei tschechische Künstler präsentieren eine Skulptur. Es spricht der EU-Kommissar für Kultur, der Ungar Tibor Navracsics.
Hartmut Tautz war erst 18 Jahre alt, als er starb. Er bezahlte mit seinem Leben für etwas, was ein grundlegendes Menschenrecht ist, sein Leben in Freiheit zu leben und nach seinen Vorstellungen.
Die Skulptur zeigt Hartmut Tautz auf schockierende Art und Weise. Ein nackter Plastikkörper mit grotesk großem Kopf, aus dem Blut schießt in einer Fontäne. Ein Hund bellt den Jungen an, daneben zwei Grenzsoldaten, die untätig zusehen, wie Hartmut stirbt. Er starb, weil tschechoslowakische Grenzsoldaten ihn haben verbluten lassen. Das lässt sich dem Protokoll der Rechtsmediziner entnehmen, die den Leichnam des Abiturienten am 11. August 1986 untersucht hatten. Hartmut hatte bei seinem Fluchtversuch über die Tschechoslowakei nach Österreich in der Nähe von Bratislava einen Alarmzaun berührt. Grenzsoldaten hetzten 22 Meter vor der Grenze zwei Hunde auf ihn. Der 18-Jährige aus Magdeburg blutete stark. Wie er starb, wurde seiner Mutter zunächst verheimlicht.
Ein Tag vor der Beerdigung am Nachmittag war es das Grausamste, was ich jemals erlebt habe in meinem Leben. Da hat man mir nämlich gesagt, ihr Junge ist von den Hunden so zerrissen worden, der ist so schwer verletzt, dass er an diesen Folgen gestorben ist.
Was genau passiert war, wusste sie nicht. Das erfuhr sie erst viele Jahre später, aus den Akten des tschechoslowakischen Geheimdienstes und der Staatssicherheit der DDR.
Als Hartmut so verletzt am Boden lag, haben die zwei Grenzer erstmal seine Taschen durchwühlt, nach seinem Ausweis geguckt, ihn gefragt, ob da noch mehr sind, die rüber wollen. Und. So, also ist ja eine ganze Zeit vergangen, bis die dort ihrem Vorgesetzten gesagt haben, dass hier einer Verwundeter liegt. Und der eine Grenzer soll gesagt haben, naja, mit dem ist sowieso nichts, das ist sowieso vorbei.
Hartmut Tautz hatte für sich keine Zukunft mehr in der DDR gesehen. Ein Musikstudium war dem Kind einer bürgerlichen Familie verwehrt worden. Er wollte in den Westen. In Honeckers Staat war längst allen klar, dass die innerdeutsche Grenze mittlerweile nahezu unüberwindbar war. So versuchten es viele über die nahegelegene Tschechoslowakei. DDR und CSSR hatten aber ein gemeinsames Interesse, ihre Westgrenzen zu sichern. Sie tauschten sich aus.
Um das Volk der Deutschen Demokratischen Republik können wir erneut versichern, dass es an seiner südlichen Grenze einen guten Nachbarn und treuen Verbündeten hat.
Ein guter Nachbar und treuer Verbündeter. Was der tschechoslowakische Ministerpräsident Lubomír Straugal 1972 bei einem Besuch in der DDR sagte, galt auch noch in den 80ern. In der CSSR hatte die Stasi eine eigene Operativgruppe, deren Hauptaufgabe, DDR-Bürger an der Flucht zu hindern. Im Fall Hartmut Tautz erhielt sie ihre Informationen direkt vom Prager Innenministerium und gab diese nach Ostberlin weiter. In einem Vermerk steht, Hartmut sei gestorben, Zitat,
durch hohen Blutverlust und psychischen Schock infolge der Verletzungen durch Einsatz von Diensthunden der Grenzsicherungskräfte der CSSR.
Die Tötung des 18-Jährigen sei ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ein Fall exemplarisch für die Toten am Eisernen Vorhang, sagt Nela Winkelmann, Direktorin der Plattform für das Gedächtnis und das Gewissen Europas.
Und außerdem ist der Fall auch noch deswegen wichtig, weil kein einziger von den Tätern, beginnend von den eigentlichen wehrdienstleistenden Grenzschützern, die da vor Ort waren, die den Jungen haben sterben lassen, bis hin zu den obersten Befehlshabern, keiner von diesen Menschen stand je vor Gericht für diese Tat.
Die Plattform ist ein Verbund europäischer Opferverbände, Archivbehörden und Institutionen, die die kommunistische Vergangenheit aufarbeiten. Mit ihrer Initiative namens Justice 2.0 wollen sie die noch lebenden Verantwortlichen für Verbrechen in der Zeit der kommunistischen Diktaturen im Osten Europas vor Gericht bringen. Ein Anliegen, das der rechtskonservative EU-Kommissar Navracsics unterstützt.
Es leben noch Menschen in der Europäischen Union, die für diese Verbrechen verantwortlich sind und die niemals deshalb vor Gericht standen. Wir haben die Verpflichtung, rechtlich wie moralisch sicherzustellen, dass für die schwersten Verbrechen des Kommunismus Gerechtigkeit geübt wird.
Zu diesen Verbrechen gehören auch Ereignisse wie die im Westen Europas weitgehend unbekannte Vertreibung von Hunderttausenden Türken aus Bulgarien in den 80er Jahren und eben die Tötung von Flüchtlingen an den Westgrenzen der Tschechoslowakei. So sollen bislang unbekannte Dokumente zeigen, wie das Politbüro der Kommunistischen Partei der CSSR die Grenztruppen unmittelbar steuerte, sagt Direktorin Winkelmann.
Wir können beweisen, dass das Politbüro genauestens informiert war über das, was an der Grenze passiert war und auch wir haben ganz konkret einige solche Beschlüsse gefunden, komplett auch mit Anwesenheitslisten.
Die neuen Dokumente wurden Ende Mai dem Europaparlament präsentiert, verbunden mit dem Aufruf, juristisch gegen diejenigen vorzugehen, die für das Grenzregime damals an höchster Stelle verantwortlich waren. In mehr als einem Vierteljahrhundert sei weder in Tschechien noch in der Slowakei etwas passiert, sagt Nela Winkelmann.
Praktisch fast alle Richter aus dem kommunistischen Staat wurden in die neue Demokratie übernommen. Zweitens gab es auch keinen richtigen Wechsel der Eliten nach der Wende. Und drittens, vielleicht fehlt einfach Mut in der neuen demokratischen Gesellschaft, sich tatsächlich offen in der Gesellschaft mit diesen Fragen zu beschäftigen.
Drei ehemalige Politbüromitglieder leben noch. Darunter auch Lubomir Strougal, der von 1970 bis 1988 Ministerpräsident der CSSR war. Alle drei seien nachweislich verantwortlich, auch im Fall Hartmut Tautz. Hartmuts Mutter will, dass sie vor Gericht gestellt werden. Sie will späte Gerechtigkeit.
Damals mit den zwei Grenzern, sie haben natürlich ihre Pflicht erfüllt. Nur warum wird derjenige, der diese Pflicht gegeben hat, warum wird der nicht zur Rechenschaft gezogen? Und das ist das, was mich am allermeisten ärgert. Da frage ich mich, was ist ein Menschenleben wert?
Späte Gerechtigkeit? Das war Peter Hornung über eine Initiative, die frühere Politbüromitglieder zur Verantwortung ziehen will. Friedlich zu sterben, ein gutes Ende zu haben, das ist ein alter Wunsch. Sogar in einem der bekanntesten Gedichte, dem Abendlied von Matthias Claudius, gibt es nachdem der Mond ist aufgegangen eine weniger bekannte Strophe, in der es wie in einem Gebet heißt: Wollst endlich sonder Grämen aus dieser Welt uns nehmen durch einen sanften Tod. Schon vor 200 Jahren also ein tiefer Wunsch. Was aber ist ein sanfter Tod? Und kann es auch berechtigt sein, ihn nicht, wie Claudius, von Gott zu erbitten, sondern selbst in die Wege zu leiten, eventuell mit Hilfe anderer? Damit sind wir beim Thema assistierter Suizid. Hochaktuell im Bundestag liegen zurzeit unterschiedliche Entwürfe vor, wie diese Frage rechtlich zu regeln wäre. Und in den Diskussionen darüber liegen die Standpunkte oft weit auseinander.
Das Problem ist ja, wenn Sie warten, dann kommen Sie leicht in eine Situation, in der Sie es eben nicht mehr selber entscheiden können, sondern Sie müssen es rechtzeitig entscheiden können, solange Sie noch die Möglichkeit haben, selbstbestimmt über sich selber verfügen zu können.
Udo Reiter, seit seinem 22. Lebensjahr querschnittgelähmt und 20 Jahre lang Intendant des Mitteldeutschen Rundfunk, im Januar 2014 in der Sendung Günter Jauch.
Ich möchte nicht in einem Zustand sein, wo man mir oben in Kanülen den Nahrungsersatz einfüllt und unten die Exkremente mit Gummihandschuhen wieder herauskratzt und wo ich als gutmütiger oder vielleicht auch bösartiger Idiot langsam vertrottle. Ich denke, in einer freien und selbstbestimmten Gesellschaft sollte ein Mensch dann auch das Recht haben, zu sagen, nein, danke, das will ich nicht, es ist genug.
Udo Reiter ist inzwischen freiwillig aus dem Leben geschieden. Er hat für sich, wie angekündigt, einen Notausgang gewählt. In der Sendung, die im Rahmen einer ARD-Themenwoche zum Tod ausgestrahlt wurde, war der langjährige SPD-Frontmann Franz Müntefering als Gegenpart zu Reiter aufgetreten und hatte sich für den unbedingten Schutz des Lebens stark gemacht.
Jedes Leben ist wertvoll. Und deshalb müssen wir versuchen, Menschen zu helfen beim Sterben. Die mögen ihren Kopf verloren haben, aber nicht ihr Herz und nicht ihr Gefühl. Aber nicht dadurch, dass wir ihnen die Botschaft geben, wenn du willst, kannst du gehen. Dann musst du Bescheid sagen, dann kriegst du einen Tropfen, dann ist der Fall erledigt. Das nicht.
Franz Müntefering war im Jahr 2007 als Bundesminister für Arbeit und Soziales aus dem Kabinett ausgeschieden, um seine damalige Frau zu pflegen und der Sterbenden in ihren letzten Lebensmonaten beizustehen.
Ich habe Hilfe gehabt von palliativen Hospizbereichen und es war auch eine Zeit, die gut war für uns. Das hört sich ein bisschen schwer an, aber die Kinder waren dabei und es war eine Zeit, in der wir das Sterben als ein Stück des Lebens noch mal erlebt haben und auch miteinander erlebt haben. Da wird auch mal geheult, da wird auch mal gezagt, aber es waren auch schöne Tage und schöne Stunden dabei.
Franz Müntefering lenkte die Aufmerksamkeit der nahezu 4 Millionen Fernsehzuschauer auf die Palliativversorgung. Seine Erfahrung, ein Pallium, ein Mantel aus Fürsorge und Medizin, legt sich schützend um die Sterbende. Sie stirbt behütet, umsorgt und mit gelinderten Schmerzen, in Würde und befreit von dem Bedürfnis, rasch gehen zu müssen. Und doch, die Geduld, einen langsam nahenden Tod zu akzeptieren, lässt in der modernen Gesellschaft nach. Ein Tabu ist gebrochen. Der Suizid wird zur Option, beobachtet der Kulturwissenschaftler Thomas Macho.
Den eigenen Tod kann man wählen und bestimmen. Und das ist eine der Widerstandsbastionen gegen jedes Recht eines anderen auf mich. Und eben deshalb wird das so auch politisiert, medikalisiert und ästhetisiert.
Auch Bundestag und Bundesregierung nähern sich dem Thema selbstbestimmtes Lebensende. Das Ziel, todkranken Menschen das Sterben erleichtern, Patienten, Angehörigen, Ärzten und Pflegern Rechtssicherheit geben und Geschäftemacherei mit dem Tod verhindern. Eine große Mehrheit der Parlamentarier, die unabhängig von ihrer jeweiligen Parteimitgliedschaft und über Glaubensgrenzen hinweg an Gesetzentwürfen arbeiten, will die Palliativmedizin und die Hospize stärken. Also Hilfe im Sterben gewähren, nicht aber die Hilfe zum Sterben legalisieren. Knapp die Hälfte der Bevölkerung aber plädiert für eine weitergehende Legalisierung der Beihilfe zur Selbsttötung. Und laut ARD Deutschlandtrend, mehr als ein Drittel der Deutschen möchte zudem, dass die aktive Sterbehilfe, das Töten auf Verlangen, erlaubt wird. Der selbstbestimmte Tod, so Thomas Macho von der Humboldt-Universität Berlin, gelte heute als Beweis für die Autonomie des Individuums.
Normalerweise gehören wir ja nie uns selbst, sondern immer allen möglichen Instanzen, der Familie, dem lieben Gott, dem Staat oder was weiß ich noch wem. Und im Suizid können wir uns zumindest diese einerseits tröstliche und andererseits natürlich auch trostlose Gewissheit bilden, dass wir uns selbst gehören, wenn wir unser Leben selbst beenden können.
Auch das bewusste Ja zum Leben in einer letzten Lebensphase kann Ausdruck von Selbstbestimmung sein, betonen die Unterstützer von Sterbebegleitung und Hospizbewegung. Den Ursprung für das Bedürfnis nach letztgültiger Entscheidungshoheit sieht der katholische Ethiker Andreas Lob-Hüdepohl indes nicht nur darin, dass Menschen heute die Zügel nur ungern aus der Hand geben.
Im Hintergrund stehen Ängste, Ängste etwa vor dem Selbstläufertum einer anonymen Apparatemedizin, die Angst, die Selbstkontrolle zu verlieren, die Angst, in die Entscheidung anderer verfügt zu werden, anderen etwas zuzumuten. Oder natürlich auch die Angst vor einem gravierenden Verlust der Lebensqualität und auch die Sehnsüchte. Die Sehnsüchte, etwa nach einem vertrauten Ort zu sterben, unerledigte Dinge zu tun, unzumutbare Belastungen der Angehörigen zu vermeiden und natürlich die Sehnsucht, ohne eben unerträgliche körperliche oder auch eben halt seelische Schmerzen den eigenen Tod zu sterben.
Ganz sanft, im Schlafe möchte ich sterben und tot sein, wenn ich aufwach, träumte schon der Maler und Apotheker Karl Spitzweg im 19. Jahrhundert. Seitdem haben sich Sterbekultur und individuelle Haltung zum Tod erheblich verändert. Bis heute stehen wir unter dem Eindruck der Euthanasie während des Nationalsozialismus. Behinderte und kranke Menschen waren zu Tausenden mit dem Etikett lebensunwert versehen worden. Pflegepersonal und Ärzte machten sich schuldig. Sie malträtierten Schutzbefohlene in pseudomedizinischen Versuchen und halfen Wehrlose systematisch zu ermorden. Aktive Sterbehilfe ist in Deutschland seitdem verboten. Doch unsere Prägungen reichen weit vor den Nationalsozialismus zurück. Das christliche Selbsttötungsverbot und die Erfahrung mit nicht beherrschbaren Todesursachen wie Pest, Feuersbrünsten oder verheerenden Kriegen schwingen immer noch mit, so die Analyse des Kulturwissenschaftlers Macho.
Ältere Kulturen haben vom glücklichen Tod dann gesprochen, wenn es möglich war, im Sterbebett liegend, sich im Kreis der Familie von den Freunden und ferneren Verwandten verabschieden zu können, seine irdischen Dinge ebenso geregelt zu haben wie seine himmlischen, also mit letzter Ölung und Sterbegebeten versehen, so konnte man dann halbwegs zufrieden gut sterben. Für uns zieht sich dieser Prozess unendlich in die Länge. Das hat sich auch damit verändert, dass die Bedingungen des plötzlichen Todes sich verringert haben. In früheren Jahrhunderten ist man bei vielen Gelegenheiten und meistens eben auch sehr plötzlich gestorben, weshalb der plötzliche und unerwartete Tod als der schreckliche Tod galt. Wir haben das ein bisschen umgedreht. Wir haben ganz viele mögliche Ursachen für den plötzlichen und unerwarteten Tod, einfach auch durch die Sicherheitsarchitektur moderner Zivilisationen, ausgeschaltet.
Dass die Menschen heute den Tod in die Verfügbarkeit des Individuums stellen wollen, entspräche einem kaum aufzuhaltenden Trend, so Macho. Umso mehr gelte es, Regeln für Exit-Strategien aufzustellen.
Regeln für den selbstbestimmten Tod, man könnte auch sagen Politik an den Grenzfragen des Lebens, das war Jacqueline Beusen über ein altes und zurzeit politisch wieder aktuelles Thema. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.